Sieger nach Syrakus darf ja alles sein, ne? Aber ich glaube, man kann sich da ganz viel rauspicken, was man will, ne? Oder? Ich weiß nicht, wie Ihr Ansatz da immer ist.
Ja, also man kann alles wollen. Entscheidend ist, es funktioniert die Unterhaltung. Wird man mitgenommen, wird man berührt in dem Film? Schaffen wir das, eine 90-minütige oder etwas mehr als 90-minütige Erzählung so hinzustellen, dass die Leute, die dafür 10 Euro bezahlen, davon was haben, dass sie emotionale Reise mitmachen? Jeder Film ist ja auch eine Reise. Alles andere kommt dann weit dahinter. Aber natürlich wollten wir mit diesem Film, in dieser Zeit ist fast jeder Film politisch. Die Kultur, die Kunst ist schon so ein bisschen im Visier des aufkommenden Autokratismus. Und da wollen wir natürlich klar Kante beziehen. Deswegen haben wir den Film auch, glaube ich, so gemacht, dass man auch den dunklen, langen Schatten der Diktatur spürt. Und vor allem am Ende eben auch, so hoffe ich zumindest, ein Gefühl des Aufbruchs vermittelt. Wo wollen wir gemeinsam hin? Und vielleicht auch ein Stück weit dazu beizutragen, dass wir über das Gesellschaftssystem, in dem wir leben, auch positiv zu sprechen, bei all der Kritik, die jeder Einzelne hat, das jetzt nicht das Klo runterzuspülen, sondern eben zu gucken, was haben wir daran und was haben wir eben auch für eine Geschichte im Rücken davon, mit dem wir das gut verteidigen können.
Ich finde die Musik auch sehr wichtig, dass dieses Italien-Gefühl transportiert wird. Und im Ohr bleibt natürlich aus dem Abspann von Francesco Wilking das La Chimera. Sie müssen mir noch mal ein bisschen Hintergrund geben. Ist das ein bekanntes Lied, was er noch mal neu interpretiert hat, nehme ich an? Oder wie kam es dazu?
Also die Filmmusik ist von dem Komponisten Jakob Ilja. Der ist im Nebenberuf der Gitarrist der Band Element of Crime. Und die Songs in dem Film sind alle Songs, die wir selber produziert haben, geschrieben und produziert von Benjamin Drees. Und gesungen von Francesco Wilking. Also in diesem Film ist nur ein Originalsong drin von Fabrizio De André, Hotel Supramonte. Und alle anderen Songs in dem Film sind von uns bzw. von Benjamin und Jakob Ilja produziert. Komplett neu für den Film. Und wenn Sie sich so anhören, als ob es Remakes sind, wunderbar.
Das hat ja viel mit Italien als Sehnsuchtsort zu tun. Wir haben es ja gerade gehört, schon Goethe, schon Säume. Aber ja, für uns DDR-Bürger war es auch Sehnsuchtsort. Für Westdeutsche und 50er haben Sie eine Erklärung, warum immer wieder Italien?
Na, ich bin ja nicht empfänglich für Sentimentalitäten, weil da bin ich zu autistisch gepolt. Aber was das Interessante bei Syrakus ist oder auch bei so einer Stadt wie Marseille, ist, dass das einfach die sozusagen Brutstätten unserer gesamten Zivilisation in Europa sind. Also Syrakus und Marseille sind zwei der ältesten Orte dieser Welt. Sie sind über tausende von Jahren alt. Und wenn du dann das einmal gerallt hast in deinem Gehirn und im Herzen, so wie dieser sehr, sehr schlaue Bürger Klaus Müller und auch dieser Paul Gompitz, dann spürst, dass du das mal sehen willst, weil du merkst, da ist irgendwas, da schlummert ein Gedächtnis, was uns ausmacht für heute. Also die Demokratie wurde durch die Hellenen und die Griechen erfunden. Die Römer hatten auch eine sehr starke demokratische Phase. Das liegt alles in den Stadtmauern von Syrakus und Rom verbuddelt. Und dann sagst du, dann mache ich das auch. Ich will mir den Unterschied angucken zu diesem Aufklärer. Dann willst du das auch rausfinden, weil du das durchschaut hast. Du hast das verstanden. Und das ist, wie wenn du rechnen kannst und man sagt dir auf einmal 1 + 1 = 5. Und du weißt vom Universum und vom Menschenverstand, dass das falsch ist. Aber es gibt Menschen, die sagen, das stimmt. Was machst du denn dann? Dann kämpfst du doch bis zum Ende darum, dass die Welt wieder weiß, dass 1 + 1 = 2 ist. Und deswegen musst du nach Syrakus fahren. Das klingt abstrakt, ist aber ein total krasses Herzensbedürfnis. Und das hat was mit Italien zu tun. Italien liegt natürlich auch toll in der Sonne und am Meer. Das ist dieses Sentiment. Aber das ist eben neben Griechenland, sind diese zwei Länder, da ist alles das entstanden, was wir heute leben dürfen. Und deswegen musst du da als Aufklärer hin. Das ist doch ganz logisch. Also wirklich.
Jetzt die Schlussfrage, die direkt anschließt, nämlich das, was Sie jetzt machen. Sie schauen jetzt Ihren eigenen Film an, sind gerade auf Kinotour. Und ich kann mir vorstellen, so eine Kinotour ist aber was Besonderes. Nicht nur, dass immer Reporter von der Seite ankommen und irgendwas fragen. Das Publikum direkt reagiert und fragt. Ich kann mir vorstellen, dass alle Fragen, die ich jetzt gerade gestellt habe, irgendwann vorhin auch schon mal gestellt wurden. Aber wie waren die Reaktionen bislang so?
Also erstmal ist so eine Kinotour was ganz Schönes für uns, weil wir sehr viele unterschiedliche Städte, Landschaften von Deutschland sehen. Sehr bedrückend, wenn man durchs Land fährt, wie trocken die Bäume sind, die Blätter sind schon von den Bäumen gefallen, fast wie im Herz. Das bricht einem richtig in der Seele, tut einem das weh. Die Realität, in der wir angekommen sind, sieht man bei so einer Reise durchs Land. Und gleichzeitig gibt es einem auch sehr viel Mut und Zuversicht, wie viele Menschen kommen, sich berühren lassen, tolle Fragen stellen. Wir haben wirklich das, was wir in der Gesellschaft vielleicht manchmal zu wenig haben, echten Austausch, manchmal auch Streit. Das ist ganz toll und ganz berührend und interessanterweise ist die Resonanz in Nord und Süd, in West und Ost immer gleich.
Und Charlie Hübner, ich habe eben wieder gedacht, ich wusste, dass Sie beliebt sind, aber so beliebt, ne? Sie kriegen das ja immer mit, das ist, aber es ist blöd, über sich selber so zu sprechen, aber das ist schon Ist schon faszinierend.
Ja, ich habe das nicht auf der Platte. Also ich glaube, ich ignoriere das auch absichtlich, weil man ja, sonst kommst du ja auf so ganz andere Ebene durcheinander. Aber es ist natürlich toll, wenn man mit der Arbeit, das ist ja immer eine innere Suche und das ist ja auch manchmal ein bisschen blind, was man damit sich selber anstellt. Und dass das aber irgendwie gewollt oder erkannt ist, ist einfach nur schön. Und es ist total schön zu sehen, dass eben auch in Duisburg jetzt der Bahnhofsvorplatz total schön aussieht wieder. Also es geht einfach voran in unserem Land.
Ist das so? Ja, ich war lange nicht in Duisburg.
Ja, total. Ich habe mich voll gefreut. Ich kenne das Ruhrgebiet sehr gut und Duisburg hat einfach jetzt einen sehr, sehr schönen Bahnhofsvorplatz und der Bahnhof ist auch saniert. Also die Dinge kommen. Sie brauchen ein bisschen länger, aber die Dinge passieren.
Charlie Hübner, Lars Jessen, vielen Dank für das Gespräch.
Auch um einen Film ging es bei dem jüdischen Magazin und zwar Radio Shalom. Dort hat man sich zumindest ein Stückweise mit der Doku Noga beschäftigt, welche am 13. August in die deutschen Kinos kam. Noga erzählt die Biografie einer Sängerin aus Israel, welche sich regierungskritisch geäußert hat und dafür viel Hass abbekommen hat von der Regierung und später dann in der Doku, welche über mehrere Jahre gefilmt worden ist, sich immer weiter politisiert hat, auch wegen dem Terroranschlag der Hamas auf Israel. Und schlussendlich jetzt in so einer Art Zwickmühle saß, und zwar einmal von einem Hass, der von außen kam, von Menschen, die meinten, sie sei nicht kritisch genug, und ein Hass, der von innen kam, der meinte, sie sei zu regierungskritisch. In der Sendung wurde dann der Song Sad Generation Happy Pictures gespielt und in den hören wir auch mal rein.
Piper told me Sad Generations Happy Pictures von Nurga Eris. Und ihr seid immer noch oder schon wieder, je nachdem wann ihr einschaltet, beim Monatsrückblick bei Radio Frei aus dem Studio mit Donata und mit Caro. Wir gucken uns so ein bisschen an, also wir haben vor allem das Programm von Radio Frei durchforstet nach Highlights, die wir gerne senden wollten und nochmal ein bisschen aufbereitet. Und als nächstes hören wir uns einen kleinen Interviewausschnitt von Erfurt, was geht an. Was ist Erfurt, was geht? Das ist eine Sendung, in der Nina und Sophie verschiedene Kultursachen von Erfurt unter die Lupe nehmen. Und in der Folge von August, am 30. August lief sie, hatten sie Fabian Hagedorn von der Sommerkomödie aus der Barfüßerruine eingeladen. Und in dem Ausschnitt erzählt er ein bisschen über die Geschichte der Sommerkomödie.
Als was für eine Idee die Sommerkomödie gestartet ist? War es eine reine Theateridee oder wie hat sich das Ganze entwickelt?
Also es ist inzwischen, genau wie ihr sagt, ein ganz vielseitiges Programm, was wir in der Barfüßerruine durchführen. Das Sommertheater ist und bleibt aber das Herzstück des Ganzen und war auch die erste Idee, warum es die Sommerkomödie überhaupt gibt. Also um jetzt die Genese des Ganzen zu beschreiben, müssen wir tatsächlich ein ganzes Stück in die Vergangenheit gehen. Und zwar gab es ja 2002 den Fall, als das Theater Erfurt damals noch eine Schauspielsparte hatte, dass beschlossen wurde, dass die abgewickelt wird. Und seitdem hat ja Erfurt auch keine Schauspielsparte am Theater mehr. Und um das ein bisschen zu kompensieren, hat sich damals das neue Schauspiel Erfurt gegründet, was es auch als Aufgabe und als Herzstück für sich angenommen hat, dieses Sommertheater in der Barfüßerruine zu machen. Und das hat das neue Schauspiel dann auch sehr, sehr lange und sehr erfolgreich gemacht. Dann hat sich das neue Schauspiel aber 2015 aufgelöst und quasi in Nachfolge dessen hat sich dann 2017 die Sommerkomödie gegründet, um an diese großartige Theatertradition anzuknüpfen und auch weiterhin irgendwie so ein bisschen Sprechtheater in Erfurt zu machen.
Genau, und dadurch ist dann quasi diese Sommertheater-Idee entsprungen.
Genau, richtig, ja.
Genau, und das Konzept ist ja so ein bisschen, wir haben mal ein bisschen in eure Aufführungen der letzten Jahre reingeschaut. Dieses Jahr habt ihr Sherlock Holmes. Letztes Jahr war es der große Gatsby, hattet aber auch schon Aufführungen wie Cyrano de Bergerac. Und das Konzept, wir waren beide nämlich auch schon bei den Aufführungen, ist ja so ein bisschen diese Klassiker quasi ein bisschen umzuschreiben, daraus was Neues zu schaffen. Genau, war das geplant, dass man das so macht, dass man sich zusammengesetzt hat und gesagt hat, okay, wir nehmen uns so ein paar klassische Stücke, schreiben die um, bringen es vielleicht auch ein bisschen in die Komödienrichtung?
Also die Komödie steckt ja so gesehen schon in unserem Namen drin. Das heißt, ein Stück weit kommen wir nicht umhin, ein humorvolles und lustvolles Stück auf die Bühne zu bringen. Das passt natürlich zum Sommertheater insgesamt aber auch sehr gut. Also das liegt ja ein bisschen auch in der Tradition dieser Theatersparte, dass man sich da jetzt keine großen und schweren Stoffe aussucht, sondern so ein paar leichte Stücke spielt. Das neue Schauspiel, was ich vorhin schon angesprochen hatte, die hatten tatsächlich einen Fokus auf Shakespeare. Also die haben nahezu ausschließlich Shakespeare-Stücke gespielt, weshalb es so dieses Thema Shakespeare in der Barfüßerruine bis heute auch gibt und wir auch immer wieder mal den ein oder anderen Shakespeare einstreuen. Und ansonsten ist es aber schon so, dass wir einerseits Stoffe spielen wollen, die ein breites Publikum ansprechen. Und da sind die Klassiker natürlich immer eine sehr gute Möglichkeit. Und ich mag das, Theaterstücke zu machen, wo man dann sagt, okay, wir nehmen einen Stoff von früher, einen alten Klassiker und schauen, was sagt der uns denn heute noch und wie können wir ihn auf unsere heutige Lebensrealität anpassen. Und das ist zumindest immer ein kleiner Blickwinkel, den wir mit reinnehmen, wenn wir dann so ein Stück für die Barfüßerruine bearbeiten.
Zum Stichwort Barfüßerruine, wie kam es denn dazu, dass die Barfüßerruine als Spielort angedacht wurde?
Naja, weil der Ort natürlich eine unheimliche Anziehungskraft hat. Leute, die das erste Mal in die Barfüßerruine kommen, schauen ja einmal nach oben, sind beeindruckt, was das für ein spannender Ort ist. Die Geschichte der Barfüßerruine ist ja erstmal jetzt auch eine sehr vielseitige. Ne? Durch einen Bombentreffer im Zweiten Weltkrieg ist die Barfüßerruine in diese Form gekommen, in diese Ruinform, die sie jetzt hat, was ja erstmal eine sehr tragischer Part in der Geschichte der Barfüßerruine ist. Dass wir das jetzt als so einen lebendigen Kulturort nutzen können, ist ja vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, dass halt eine Geschichte nie ganz zu Ende erzählt ist, sondern man immer wieder neue Kapitel hinzufügen kann.
Im August ging es bei der Mucha, bei der Musik-Challenge, um das Thema Insel. Und der nächste Beitrag ist von John.
Ach, es hätte so viele tolle Lieder gegeben zum Thema Insel. Allein die Band Turbostadt hätte gleich zwei im Angebot gehabt. Eins davon enthält den unvergesslichen Schlachtruf Husum, verdammt. Und mit dem anderen hätte man gut an die letzte Sendung anschließen können. Denn da heißt es an einer Stelle, und die Menschen staunen, staunen und sie essen Eis. Woraufhin wenig später das Wort Eis, wie eine Art Echo, auch noch mehrmals ekstatisch geschrien wird. Doch nein, nein. Es blutet mir ein bisschen das Herz, doch meine eigene Geschichte verbietet mir alle anderen Optionen als diese eine, die nun folgt. Wusstet ihr, dass das Lied Westerland von den Ärzten, was ja nach einem Ort auf der Insel Sylt benannt ist, nicht immer hätte Westerland heißen sollen? Es gibt eine frühere Demo-Version dieses Songs und da besingen die Ärzte noch gänzlich unironisch die Schönheit der Insel Helgoland. Oh ja, das weiß ich natürlich auch erst seit 2019, denn da wurde das Lied erstmalig veröffentlicht. Aber da hat es mich trotzdem ganz schön überrascht, denn um hier mal diejenigen mit ins Boot zu holen, die mit meiner Biografie nicht so vertraut sind, wie es eigentlich alle sein sollten, ich habe mal ein Jahr auf Helgoland gelebt und gearbeitet. Ja, war tatsächlich so. Jedenfalls, die Melodie des Songs ist exakt dieselbe, wie wir sie alle kennen, aber der Text ist partiell noch ein anderer. Denn während es auf Westerland eine Textpassage gibt, die die zuvor im Lied erschaffene Harmonie und Seichtigkeit, den Seichtum konterkariert und plötzlich zu verstehen gibt, dass wir es hier mit einer bissigen Satire zu tun haben, die die Welt der Reichen und Schönen aufs Korn nimmt, heißt es auf Helgoland schlicht: Ich träume von den Felsen, von Sonne, Meer und Wind. Ich träume von der Insel, wo alle glücklich sind. Das Lied an sich, von Farin Urlaub geschrieben, war so schön und harmonisch, dass die Plattenfirma es am liebsten sofort veröffentlichen wollte. Doch Bandmitglied Bela B. wiederum störte sich daran und wollte es nicht einfach dabei belassen. Es musste noch irgendein Kniff her, um das Lied punkiger zu machen, und so wurde der Fokus auf Sylt gelegt und der Text nochmal umgearbeitet. Wir aber hören uns selbstverständlich, selbsterklärend geradezu, die Demo-Version aus dem Jahre 1985 an. Wir hören die Ärzte mit dem Lied Helgoland.
Und ich höre den Wellen zu.
persönlich finde aber trotzdem die Westerland-Version witziger. Aber danke, John, für den Beitrag aus der Mucha, aus der Musik-Challenge, Thema Insel. Wir hören später noch das Lied, das Uli eingereicht hat. Aber jetzt geht es thematisch erstmal weiter mit dem Thema Lipödem. Und zwar hatte Katrin von der Sendung Nia, Nackt im Aquarium, über feministische Themen im August eine Sendung zu diesem Thema gemacht. Und da geht es grundsätzlich um diese Krankheit und auch um einen Bericht von jemanden, der von einer Frau, die an besagter Krankheit leidet. Nia über Lipödem.
Das Lipödem ist eine Erkrankung, die fast ausschließlich Frauen betrifft. Fettgewebe lagert sich symmetrisch an Beinen und Armen an, schmerzhaft, druckempfindlich und oft sehr störend für die Betroffenen. Doch was viele nicht wissen, das Lipödem ist bis heute kaum erforscht. Da haben wir wieder den Gender Health Gap.
Genau, das sind wir ähnlich wie bei der Endometriose, ne? Mhm. Unterwegs. Ja.
Seine genauen Ursachen wie immer unklar.
Mhm. Außer, dass es Frauen betrifft.
Ja, natürlich, das muss erst mal reichen. Und genau hier zeigt sich ein klassisches Beispiel, wie ich schon gesagt habe, die medizinische Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Krankheiten, die überwiegend Frauen betreffen, werden oft später erkannt, weniger ernst genommen und schlechter behandelt. Jahrzehntelang wurde Frauen gesagt, sie müssen einfach abnehmen.
Ja.
Dabei hilft keine Diät der Welt, wenn es sich um eine krankhafte Fettverteilungsstörung handelt. Viele Frauen erleben jahrelange Odyssee-Arztbesuche, verbunden auch mit Scham, Selbstzweifeln und Schmerzen. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem.
Ja.
Und erst in den letzten Jahren ist auch auf die Arbeit von betroffenen Initiativen und Selbsthilfegruppen das Lipödem ins Licht der Öffentlichkeit getreten. Es gibt inzwischen neue Leitlinien und vom gemeinsamen Bundesausschuss eine Richtlinie von 2025, dass endlich, wirklich endlich, verbindliche Qualitätsstandards in der Behandlung definiert. Und es ist ein wichtiger Baustein, aber noch lange nicht am Ende des Weges. Und das Lipödem soll uns wirklich daran erinnern, wie wichtig geschlechtergerechte Medizin ist. Und eine Medizin, die den Frauenkörper nicht länger als Abweichung vom männlichen Standard versteht, sondern als gleichberechtigten Forschungsgegenstand.
Viele haben irgendwie im Kopf so Lymphödem, ne, eine Schwellung, aber ein Lipödem ist ja tatsächlich eine ganz andere Erkrankung. Sie ist hormonabhängig und du hast es ja schon gesagt, Annika, es gibt so wenig Forschung dazu, es gibt wahrscheinlich, wie ähnlich wie bei Endometriose, immer noch wahnsinnig viele Hypothesen. Das, was ich jetzt nochmal aktuell gefunden habe, da, ne, das gebe ich jetzt auch hier in den Raum, also korrigiert mich bitte, ist, dass es angeblich eine genetische Ursache haben soll, dass die Progesteronumwandlung nicht richtig funktioniert.
Dass es also auch familiär gehäufter auftritt und dass die erste betroffene Person in der Familie, die sich dessen bewusst wird, andere wach macht.
Okay.
Ja, die dann sagen, ja, okay, das kenne ich auch. Und ich habe immer nur gedacht, naja, nach der Geburt, ich bin einfach ein bisschen runder geworden. Ich bin eben eine Mama. Ich habe meinen Körper jetzt so genommen, wie er ist. Aber es ist ja nicht nur das Äußerliche. Ne? Es ist ja auch mit diesen Schmerzen verbunden beispielsweise. Und so wie du gesagt hast, Katrin, es ist die Theorie ist, dass das wie immer multifaktoriell ist. Also es gibt diese hormonelle Hypothese. Dann gibt es aber auch noch aktuelle Forschung, die Entzündungsprozesse im Fettgewebe auch noch mit verantwortlich machen. Ja, und
das sind vor allem die Schmerzen wahrscheinlich verursachen?
Genau, also bei mir wird es voraussichtlich, das aber auch nur eine These, wahrscheinlich durch die Schwangerschaft, die ich hatte, induziert worden sein und verstärkt worden sein. Also ich war schon in meiner Jugend auch, meine Ärztin nennt es beinbetont.
Ja.
Aber ich habe deutlich gemerkt nach meinen beiden Schwangerschaften, dass mein Gewicht sich erhöht hat, ohne dass ich da großartig was gegen tun konnte, sei es durch Ernährung, sei es durch Bewegung. Und dass es eben auch mit der zweiten Schwangerschaft dann nochmal verstärkter wurde. Genau, und habe dann auch eben festgestellt, dass meine Beine einfach wirklich an Umfang nochmal zugenommen haben und dass auch ersichtlich war, dass es nicht unbedingt durch Ernährung oder Bewegungsmangel induzierte Zunahme ist, sondern dass eben auch das Fett wirklich ungleichmäßig verteilt ist. Das heißt, also ich habe irgendwie auch optisch feststellen können, hier ist was im Ungleichgewicht an meinem Körper. Ja. Genau, und aber das Ganze habe ich auch abgetan mit, ja, ich habe 2 Kinder bekommen, ich bin jetzt Mama, mein Leben hat sich verändert und habe das auch erstmal so hingenommen. Und tatsächlich hat mein Körper drauf gewartet, Schmerzen zu bekommen, bevor ich dann den Schritt zur Ärztin gegangen bin. Schon früher hat sich gezeigt, das habe ich dann retrospektiv nochmal für mich reflektiert, dass ich häufig am Ende des Tages Schmerzen bekommen habe. Gerade dann, wenn mein Körper zur Ruhe gekommen ist, wenn ich mich ins Bett gelegt habe, hatte ich einfach sehr schwere Beine. Ich habe keine Schlafposition gefunden, die in irgendeiner Weise angenehm war, und habe das aber eben auch eher auf die Bewegung, die Anstrengungen des Tages geschoben. Und es hat sich dann Ende letzten Jahres verstärkt, dass ich diese Schmerzen auch tagsüber gespürt habe. Ich habe damals tatsächlich auch einen Berufswechsel gehabt, von einem sehr aktiv stehenden Beruf hin zu einem Bürojob, wo ich sehr viel sitze, was möglicherweise auch dazu geführt haben kann, dass dann meine Schmerzen doch nochmal deutlich stärker geworden sind. Und dann habe ich Anfang des Jahres auch häufiger gespürt, wenn ich viel gelaufen bin, dass über den Tag meine Beine immer schwerer geworden sind. Ich wie so eine Art Druckschmerz von innen hatte, der aber so völlig ungerichtet sich ausgebreitet hat in meinem Körper, und ich einfach immer wieder das Bedürfnis hatte, mich auch zu ruhen, und weil ich gar nicht mehr weiterlaufen konnte, ohne dass das jegliche Linderung gebracht hätte, dass ich mich ausgeruht habe, aber ich konnte auch einfach nicht weiterlaufen. Mhm.
Lipödem, ein bisschen sperriger Begriff, finde ich immer zum Aussprechen, weil meine Zunge will immer Lymphödem sagen, aber das passt nicht.
Wird auch gerne verwechselt.
Wird total gerne verwechselt, aber es geht nicht um die Lymphe, auch wenn Lymphdrainage hilfreich sein kann, nicht muss. Ein Lipödem ist eine sogenannte Fettverteilungsstörung mit Entzündungen im Fettgewebe, eine Erkrankung, die vor allem Frauen betrifft. Wir haben gerade noch mal geschaut, es ist jede 10. Frau in Deutschland betroffen, und das sind nicht wenige, ne? Und diese Erkrankung ist, es gibt keine Forschung dazu, und das heißt, keine Grundlagenforschung. So rum. Ist nochmal ein Unterschied. Es gibt natürlich Forschung.
Die letzte Studie, die durchgeführt wurde, wurde Liposektion, also diese operative Entfernung versus nicht operative Entfernung, also konservative Therapie verglichen. Das ist erstmal gut, aber das ist ja nur die Spitze des Eisberges, und das ist letztlich nicht die Ursache.
Genau.
So viel zum Lipödem bei Nia, Nackt im Aquarium, feministisches Magazin. Und wir machen nochmal einen kleinen Bogen zum Thema Insel bei der Musik-Challenge im August, und zwar mit Uli.
Am Dienstag, den 25. August, ist Dolly Parton verstorben. Und da kommen wir eigentlich gar nicht drum herum, sie auch in der hiesigen Musik-Challenge zu würdigen. Und das ist auch gar nicht schwer, ich würde fast sagen unmöglich, um sie herumzukommen, bedenkt man, dass sie über 3000 Songs geschrieben hat, und wir können uns jeden x-beliebigen Begriff quasi ausdenken. Dolly Parton hätte ein Lied dazu. Und so auch in der heutigen Ausgabe von der Musik-Challenge zu Inseln. Dolly Parton ist eine ganz besondere Frau, Musikerin, Texterin, Produzentin, Schauspielerin, Aktivistin. Das kann man alles in den zahlreichen Nachrufen, die jetzt gerade veröffentlicht werden, nachlesen. Wenn man auf ihre musikalische Karriere blickt, dann kann man da nur in Superlativen sprechen. Sie hat über 25 Nummer 1 Hits geschrieben bzw. selbst gesungen, über 100 Millionen Alben verkauft, 10 Grammys bekommen. Sie ist in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen worden und. Und das sind nur die musikalischen Highlights bei ihr. Auch ihr soziales Engagement und ihr Aktivismus spricht Bände. Wie gesagt, all das kann man nachlesen in den zahlreichen Nachrufen. Aus diesen über 3000 Songs, wie gesagt, ergibt es sich auch, dass man einen Song findet, der sich in irgendeiner Form mit dem Thema Inseln auseinandersetzt. Und in dem Fall ist es tatsächlich ein Lied, das sie gar nicht selbst geschrieben hat. Islands in the Stream wurde von den Bee Gees geschrieben, und zwar eigentlich für Diana Ross. Wie es jetzt nun dazu kam, dass Dolly Parton und Kenny Rogers diesen Song aufgenommen haben und als erstes auch im Jahr 1983 veröffentlicht haben, das weiß ich gar nicht. Es ist ein ganz großartiger Song, ein Liebeslied. Es geht um die starke Liebe zwischen zwei Menschen. Im Deutschen würde man vielleicht auch sowas wie der Fels in der Brandung sagen. Die Liebe zueinander, die trotz aller Widrigkeiten und äußeren Einflüsse und Unwägbarkeiten stark bleibt. Und das tiefe Vertrauen von zwei Liebenden zueinander wird in den Songtext beschrieben. Das Lied wurde auch mehrfach gecovert, unter anderem auch von Brass Michael und Maya in einem bisschen anderen Text, und zwar Ghetto Superstar. Wie ich finde, ein ganz wunderbares Duett, eins der erfolgreichsten Duets in den 80er Jahren. Und noch im Jahr 2023 wurde diese Single mit über 3 Millionen verkauften Platten mit dreifach Platin ausgezeichnet. Also ein würdiges Lied für eine ganz großartige Sängerin, Schauspielerin, Frau, Dolly Parton und Kenny Rogers mit Islands in the Stream. Vielleicht noch ein Nachtrag, der mir gerade eingefallen ist beim Hören des Liedes. Dolly Parton ist eine der wenigen Musikerinnen oder auch Personen des öffentlichen Lebens im Allgemeinen, die nie negativ Schlagzeilen machte oder damit bekannt wurde, die eigentlich wirklich so viele Menschen vereint und es, glaube ich, keinen Kritiker, keine Kritikerin von Dolly Parton gibt. Es wurde immer mal wieder versucht, ihr irgendwas Schmutziges anzuhängen. Eben zum Beispiel auch im Zusammenhang mit dem Duett mit Kenny Rogers wurde ihr nachgesagt, wie kann es auch anders sein, bei ihrem Auftreten und dieser Misogynie, die sich durch die Gesellschaft zieht, dass sie halt eben eine Ehebrecherin sei und eine heimliche Affäre mit Kenny Rogers hätte. Darüber konnte sie aber eigentlich zeitlebens nur müde lächeln. Denn Dolly Parton war natürlich glücklich verheiratet, fast 60 Jahre lang mit ihrem Ehemann Carl Dean. Und vor allen Dingen, wenn man sich eben auch Interviewausschnitte anschaut, wie sie denn damals in den 80ern genau mit so einem dreisten Gerücht konfrontiert wurde und wie sie darauf reagiert, sieht man einfach, was Dolly Parton für eine tolle Frau ist. Und genau, jetzt aber wirklich Islands in the Stream.
Einstimmung auf den nächsten Beitrag vom Lateinamerika-Magazin, kurz LAMA, hören wir jetzt schon mal von Chocolate Remix Albanico y Antifaz.
Puro estilo, vanguardia, Fashion Week. Último grito de la moda, me cabe que esta moda te incomoda. Los giles dicen se acabó la joda, no te me haga el porfa porque acá estamos todas. Y hay abanicazo para el que se haga el patoba. Vinieron las del ballroom y cayeron las dragas. Frondearon las marronas, les afros y las trabas. Maricas arengando, las tortas organizadas. Esto es real power, esta es la real rosada. Yo sé que tenés estilo y por eso el abanico. Que sos inteligente y no defendes a un rico. Tu conciencia colectiva, me encanta, dame un pico. Solo si hay consentimiento, al que no entienda yo le explico. Medio lo comía, pero corte zorra. Como Diego de la Vega huyendo de la gorra. Si hay protocolo, viene en llanta pa' que corra. Sabemos cierta guacha es una flor de porra. En la pista mueve el abanico y en la oscuridad se saca toda la ropa, pero nunca el antifa, 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 abanico y antifa, antifa, antifa. Esta es la nueva moda y yo quiero ver a todos los abanicos arriba. Antifaz. Ni pimienta en la cartera, por si la cosa se pone fea. Y una tanga por si pinta perra. Y perrea, 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 perrea. Contra el sistema, perrea, perrea. Mucho más top que Gucci, Versace, Vuitton. Con estilo a los Chanel haciendo la revolución. En la pista mueve el abanico y en la oscuridad se saca toda la ropa, pero nunca el antifa, 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 antifa. Abanico y antifa, antifa, antifa. Esta es la nueva moda y yo quiero ver a todos los abanicos arriba. Antifaz.
Chocolate Remix mit Abanico Antifaz. Und wir hören auch jetzt einen Ausschnitt aus dem Lateinamerika-Magazin LAMA. Das Interview führt Susi aus LAMA und ist so ein bisschen mit, im Wechsel mit Übersetzung und das, was die Künstlerin erzählt. Es geht in dem folgenden Clip auch um ein Musikvideo, das sie gedreht hat. Und um die Frage, wie viel davon echt war oder ob das Schauspieler waren.
Yo creo que no solo en Latinoamérica, en todo el mundo, creo que las mujeres siempre.
Also sie glaubt erstmal, dass das nicht nur zu vergleichen ist mit Lateinamerika und Deutschland, sondern dass das ein globales Problem ist, dass Frauen quasi darunter leiden, Objekte zu sein und so behandelt zu werden, als wären sie eine Ware und man könne mit ihnen machen, was man will. Das ist ein prinzipielles, globales Problem und es gibt lediglich Unterschiede in den Auswirkungen, in der Sichtbarkeit, wie das passiert. Also es ist einfach auch so, dass es überall auf der Welt passiert und an manchen Stellen vielleicht auf so versteckte Weise passiert, dass man gar nicht groß drüber reden kann, aber das ist innerhalb dieses Problems ein großes Verlangen gibt, dass es nach außen getragen wird und sichtbar gemacht wird und darauf aufmerksam gemacht wird, dass es einfach scheiße ist. Das ist auf jeden Fall der Kontext, den Chocolate erlebt und den sie besprechen möchte und den sie einfach heraustragen möchte, dass das ein prinzipielles Problem ist, was einfach behoben werden sollte.
Wie geht dir das bei Konzerten, die ihr macht, also du mit deiner Community? Was sind da so schöne Momente, wo du auch eben merkst, boah, krass, ich tue hier was Wichtiges und Richtiges und es gibt einfach eine Antwort sozusagen, mhm. eine positive Reaktion.
Ese poder y esa emoción mutua.
Also es sind immer fließende Energien, es sind so Umstände, die sich eigentlich bedingen einander. Also sie geben was von der Bühne und das wird auch oft auf verschiedene Art und Weise zurückgespielt. Aber natürlich ist das auch wie ein Dialog oft. Also dass eine Ansage kommt und oder ein Thema kommt und das Thema auch zurückgegeben wird. Und das ist das, was sie auch sehr erfreut. Also dass es eigentlich wie eine Interaktion ist, die stattfindet mit dem Publikum und die auch die Freude oder Energie auch zurückgibt, die von der Bühne gegeben wird, auf jeden Fall.
Du hast auch sehr ausdrucksstarke Videos, also unter anderem Ni Una Menos. Und bei deinem neuen Album hast du ein Video gemacht, was mir Susi gezeigt hat. Und ich dachte, oh, okay, wie ist das eigentlich entstanden? Weil du stehst vor einer Riga an ja, stark uniformierten mit Schutzschildern von Polizei. Wie kam es zu dem Dreh? Weil ich habe erstmal so in meiner deutschen Überlegung gedacht, das ist inszeniert sozusagen. Mhm. Wirkte aber so echt. Also, wie kam es dazu?
Y quieres traducir y sigo?
Sí, sí, sí. Okay. Also, dieses Video, das neue von Otario, von diesem Lied, ist eine Live-Aufnahme. Das sind keine Schauspieler und so, sondern das war tatsächlich die erste große Demo, die stattfand, als Milei quasi an die Macht kam und seine neuen Ideen auf den Markt gebracht hat. Und das Video wurde auch von einem Regisseur gedreht, Gonzalo Mitkov. Und der hat also die Kamera geführt, aber das ist nicht gestellt oder so. Das ist alles in dieser echten Demonstration passiert. Und der Billet hat ein Protokoll quasi veröffentlicht, wo es darum geht, dass solche Großdemonstrationen vor allen Dingen auch gegen ihn und gegen sein Handhaben verboten werden sollen. Also er hat das erstmal so aufgeschrieben, dass er das nicht will und so. Und das war quasi die erste Demonstration, die immer mehr Druck bekam und die immer mehr Polizeigewalt auch hatte und wo immer mehr quasi gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten vorgegangen wurde. Und das war nicht gestellt oder so. Das war genau das, was passiert ist. Also es wird ja viel demonstriert in Argentinien, aber das war halt wirklich schon was, wo man Angst bekam, weil es immer größere Gefahren mit sich brachte, demonstrieren zu gehen.
Para eso funciona, ¿no?
Also es ist so, dass sie auf die Demonstration natürlich gegangen sind und dass sie sich dachten, okay, diese ganzen Polizisten und dieser ganze Riesenaufwand, der jetzt neu ist und der so in großer Gewalt da dort steht, in großer Macht vor allen Dingen, der wird ja am Ende von Steuergeldern bezahlt. Steuergelder, die eigentlich dafür gedacht sein sollten, eine würdige Rente für alte Menschen zu schaffen oder ein gutes Gesundheitssystem zu schaffen oder ein Bildungssystem zu schaffen. Aber weil das alles nicht passiert, kann man ja wenigstens dieses in die falsche Ecke gesteckte Geld nehmen, um da wirklich auch eine Szene für die Kultur zu nutzen, um halt quasi darzustellen, was da gerade Falsches passiert. Und die Schauspieler, die da sind, sind echte Personen, die quasi Geld, was eigentlich vielleicht in die Kultur oder in andere Sachen gesteckt werden, also oder bekommen sollten, dass die jetzt halt in dem Moment auch die Schauspieler für dieses Video sind, ohne Schauspieler zu sein. Aber das war ihre Idee, ihre Intention dahinter.
Muy bueno. Ja, ein schönes Bild auf jeden Fall. Wenn du dir etwas wünschen könntest, was wäre das? Also wenn du dir etwas wünschen könntest, was wirklich dann auch stattfindet.
Dass der Faschismus verschwindet. Das wäre der Wunsch.
Y que prime, que prime lo colectivo, que prime el que nos importe el resto.
Mhm. Und sí. Dass das alles, was wichtig ist, in den Vordergrund kommt. Also dass der ganze Rest, der wichtig ist, mehr Kraft erhält.
anlässlich des Gespräches mit Chocolate Remix in der Sendung und aber auch, dass sie im Komma Rum im August ein Konzert hatte, wo auch Teile der Redaktion von Lama anwesend waren, hören wir jetzt noch Otario von Chocolate Remix.
Explotan cumbia, culo y mil tetas. Sos una marioneta que no quieres ver quieta. Estás cabrón porque aquí todavía hay fiesta y eso te molesta. Estás cabrón porque bien sabes que mi fiesta te la peta. Estás cabrón porque nunca aprendiste lo que es diversión. Estás cabrón porque tu vida entera es un papelón. Estás cabrón porque no sabes ni para qué viviste. Estás cabrón porque tu vida entera puede ser un chiste. Pero ni eso, porque no tienes ni un gramo de gracia. Menos onda que el cabello de las que vinieron la Asia. Menos onda que las drogas que venden en la farmacia. Que entregarte solo con tu voto en plena democracia. Se hacen los picantes y tienen menos calle que pantufa. Y me toco una teta porque dicen que son mufas. Que para ser relevante pagan Twitter y no tiene ni un amigo, solo un líder delirante que se cree el elegido. Viven en TikTok, te juro no miento. Hablan como si supieran repitiendo un cuento. Lloran y se ponen violentos. Piden libertad a los presos del resentimiento. Son capullinos de Alelí, son tremendos lofi. Se creen que tienen pedigrí. De esto yo ya me aburrí, voy a echarle un free. Y es que ahora llaman puto sí. Se dicen gente de bien y bien que les gustaba ver cómo torturaban, robaban nietos, la abuela luchaba. Yo soy muy tranquila y hasta que me pusieron brava. No sabían que se pica si la torta con el micro te la clava. Este mensaje para todos los otarios. Conservan el capeche, flasha revolucionario. Dejen de pensar como empresarios si son proletarios. Que se creen que son libres, pues llamarse libre. Otario, 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 otario. Que se creen que son libres, pues llamarse libre. Otario, 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 otario. Otario, 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 que se creen que son libres por llamarse liber. Como los gringos, después dicen que nosotros somos los chupapingos. Les gusta trabajar para el patrón de lunes a domingo. Yo quiero estar con mi chori tomando cerveza en el chiringo. El último orejón del tarro en la fiesta capitalista. Sueña con agarrar un BMW por la autopista. Despertate, papi, que es hora de ser realista. Y es que no hay fiesta posible bajo un gobierno fascista. El libre mercado no va a hacerte millonario. Solo serán libres para bajar tu salario y para que trabajes todos los días del calendario. Pero sin quejarte porque viene el comisario. Otario, 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 que se creen que son libres por llamarse liber. Otario, 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 que se creen que son libres por llamarse liber.
Das war Chocolate Remix mit Otario. Sie war Thema im Lama-Magazin. Und wir kommen jetzt auch schon zu dem letzten Beitrag, den wir euch mitgebracht haben aus dem Monat August. Wir hatten am Anfang einen Song von Universal gespielt. Jetzt kommen wir auch noch zu einem Beitrag von Universal. Und zwar einem Beitrag zu Women in Translation Month. Denn dieser war auch im August. Gemacht wurde dieser Beitrag von Aden. Er ist neu bei Universal und das war sein erster Beitrag, der hier bei Radio Frei gelaufen ist.
Was wollen wir eigentlich lesen? Und wieso lohnt es sich, auf englischsprachige Länder und ihrem aufkeimenden Interesse für übersetzte Literatur zu schauen? Seit 2014, von Maital Radzinski zunächst initiiert, wird vorwiegend in englischsprachigen Ländern mit dem Women in Translation Month dafür appelliert, Bücher von Autorinnen zu lesen, die nicht auf Englisch schreiben. Doch was steckt dahinter? Und wieso gewinnt auch im deutschsprachigen Raum die Idee dahinter Resonanz? Wieso sollte man als englischsprachige Person explizit nach Büchern von Autorinnen aus anderen Ländern schauen? Dahinter stecken gleich mehrere Gedanken. Zum einen kann so über den eigenen Horizont geschaut werden, denn viele Geschichten, die in unserer Muttersprache verfasst sind, bewegen sich auch in uns bekannten Strukturen, verhandeln Probleme und Sorgen, die uns nah sind. Wir können uns schlicht und einfach in diese Geschichten besser hineinversetzen, weil wir mehr Anknüpfungspunkte haben. Wenn aber aus dieser Blase hinausgeschaut wird, dann wird deutlich, die Welt ist noch viel bunter und vielfältiger, als wir sie uns bisher vorgestellt haben. Themen, die in anderen Ländern und Kulturen verhandelt werden und somit auch in der Literatur, betreffen auch uns in dieser globalisierten Welt. Zum anderen ist der Fokus von dem Women in Translation Month auch bei den Autorinnen und Übersetzerinnen. Denn auch wenn ein Großteil der veröffentlichten Bücher in Deutschland von Frauen geschrieben wurden, so finden sie häufig nicht im Diskurs statt. Zwei Drittel der Feuilleton-Rezensionen in Deutschland handeln von Büchern von Autoren. Männer schreiben häufiger von Männern. Diese Bücher werden dann häufiger besprochen als die von Frauen. Denn auch die Rezensenten sind häufiger Männer als Frauen. Näheres zu der Thematik kann bei Deutschlandfunk im Beitrag Literatur von Frauen nacherzählen macht Benachteiligung ersichtbar von 2021 nachgelesen oder gehört werden. Nun kann der Gedanke gefasst werden, dass die Bücher, die überzeugen, auch besprochen werden. Doch stellt eben dieses Ungleichgewicht die Frage, ob nicht eine Verhältnismäßigkeit bestehen müsste zwischen besprochenen Titeln und veröffentlichten Titeln. Dass eine vermeintliche literarische Qualität ausschlaggebend sei, wird durch den Deutschen Buchpreis anders dargestellt. Denn wir sehen, in den letzten Jahren wurden auch beim Deutschen Buchpreis viele Frauen mit ihren Büchern nominiert und haben diesen auch gewonnen. Zuletzt 2025 Dorothee Elminger mit Die Holländerinnen. Doch wird oft aus der Verlagsbranche berichtet, dass von dem Phantom einer Frauenliteratur, einer bestimmten Schreibart von Frauen gesprochen wird. Von männlichem Schreiben ist keine Rede, so berichtet Jo Ländle, Geschäftsführer des Hansa Verlags, in demselbigen oben genannten Beitrag von Deutschlandfunk zur Literatur von Frauen aus dem Jahr 2021. Dies führt oft dazu, dass Frauen mit bestimmten Genres wie Romance und Young Adult, während Männer mit scheinbar literarisch wertvollen Texten und Genre in Verbindung gebracht werden, wobei hier eine Wertung schon längst nicht mehr als subtil gilt. Der Women in Translation Month greift dies dabei auf. Es geht darum, explizit sich Gedanken zu machen. Was lese ich eigentlich gerade? Warum lese ich das? Und was will ich als nächstes lesen? Auf Social Media empfehlen unterschiedliche Bookfluencer und Literaturzeitschriften Bücher von Frauen, die in anderen Sprachen veröffentlicht wurden. Auch im deutschsprachigen Raum findet die Idee immer mehr Anklang. Zum Beispiel durch Trala Lit, ein Magazin für übersetzte Literatur, das ebenfalls Empfehlungen aus der Redaktion ihrer Followerschaft präsentiert. Als Studierende der Literaturwissenschaft beschäftige ich mich gerne mit Fragen der Übersetzung, vor allem, weil ich mich nicht auf eine Sprache und Literatur festlegen möchte. Um mich mit Texten aus anderen Sprachen auseinanderzusetzen, sind dabei Übersetzungen essentiell, denn egal wie viele Sprachen man neben dem Studium lernen möchte, stößt man doch an die eigenen Grenzen. Übersetzerinnen machen fantastische Arbeit. Sie übersetzen uns nicht nur Worte aus einem Text, sondern machen uns Texte und Kontexte zugänglicher. Wenn wir uns deshalb fragen, was wir als nächstes lesen wollen, wieso nicht eins dieser für uns fremden und auf den ersten Blick nicht so zugänglichen Bücher, bei dem wir unsere Buchhandlung des Vertrauens fragen, ob sie es nicht bestellen könnten. Eine Idee für ein Buch hätte ich da. Von Jegana Chabarova, Die Hände der Frauen in meiner Familie waren nicht zum Schreiben bestimmt. Übersetzt aus dem Russischen von Maria Reier.
Da lese ich doch vielleicht tatsächlich demnächst mal rein. Und wir haben es geschafft für diesen Monat, für diesen August-Rückblick, Monatsrückblick bei Radio Frei. Aus dem Studio verabschieden sich Lunata
und Caro. Genau, und zum Abschluss hören wir noch einen Song, und zwar Parklife von Blur. Dieser war Teil der Sendung Studentenfutter, ebenfalls eine studentische Sendung, und er beschreibt den Studiengang Anglistik.
Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as
A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as... John's got brewer's croup, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Get up when I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it.
All the people.